ARD. MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute beginnen wir hier im Bach-Kanal eine dreiteilige Serie, in der wir uns mit drei Kammermusikwerken von Johann Sebastian Bach beschäftigen wollen, nämlich den drei Sonaten für Viola da Gamba und Obligates Cembalo. Und zu Beginn gibt es heute die Sonate in G-Dur. Das war schon mal der Beginn der Sonate in G-Dur für Viola da Gamba und Obligates Cembalo von Johann Sebastian Bach. Ja, die Viola da Gamba oder kurz die Gambe war im 16. und 17. Jahrhundert natürlich in ganz Europa ein hoch angesehenes Instrument. So ab 1700 merkt man, dass sie so ganz langsam, aber sicher so aus der Mode kommt, um dann, sagen wir mal, 100 weitere Jahre später fast vollständig zu verschwinden. Wie populär, Michael, war denn eigentlich die Gambe noch zu Bachs Wirkungszeit?
Na, lieber Bernhard, ich würde sagen, die fetten Jahre waren vorbei. Ja. Und bleiben wir mal bezogen auf Deutschland. Ja, da ist es schon, dass im 17. Jahrhundert, ausgehend von der Konsortenmusik, aber dann Mitte 17. Jahrhundert, zweite Hälfte 17. Jahrhundert, die große Instrumental-Ensemble-Musik immer noch die Gamben drin hat, ganz gleich in welcher Lage. Gibt es ein wirklich sehr breites Repertoire. In Italien hat sie es sehr zeitig auch schon sehr schwer. Ja, und da, wo sie aber noch lange Zeit gut gelebt hat, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, nämlich in Frankreich, namentlich in Paris, die legendären Gambenspieler des Spätbarocks, die waren jetzt auch alle am Sterben. Morin Morais, 1728 gestorben, legendärer Gambist der Hofkapelle von Ludwig dem 15. Jean-Baptiste Fourcouret, sein Widerpart, ist 1745 gestorben. Ja, und dennoch ist die Gambe irgendwie noch da. Also auch bei Johann Sebastian Bach, es wäre Quatsch jetzt zu sagen, sie sei verschwunden. Aber Bach setzt sie sehr punktuell ein, allerdings dann auch sehr exponiert. Also in seinen frühen Werken, das ist noch die Praxis des 17. Jahrhunderts, da erscheint sie zum Beispiel im Actus Tragicus, weil sie natürlich immer noch als das Instrument galt, was für Trauerklänge sehr gut stehen kann. Ja, deswegen kommt sie ja dann auch in der Trauerode in der Leipziger Zeit 1727 nochmal vor. In den Passionen kommt sie vor und kriegt dann immer ein oder zwei Soloarien. Und ansonsten, vielleicht erscheint sie als ein mögliches Continuo-Instrument, ja. Und wir hatten sie ja auch im 6. Brandenburgischen. Allerdings war da schon der Part der eher der, sagen wir mal, unter den Bratschen noch angesiedelten Stimmgruppe mit eher zurückgenommener Virtuosität. Es gibt so ein paar Menschen, die auch in Deutschland die Gambe irgendwie im 18. Jahrhundert noch hochhalten. Ich glaube, der berühmteste deutsche Gambenspieler der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist der Kriegsrat Ernst Christian Hesse am Darmstädter Hof. Von dem gibt es auch allerhand Musik überliefert. Dann aus Bachs unmittelbaren Umfeld die Familie Abel. Der Gambenvirtuose in der Köthner Hofkapelle zu Bachs Zeiten ist ein gewisser Christian Ferdinand Abel. Der hatte mehrere Söhne und sein als Gambist wirklich berühmt gewordener Sohn ist Karl Friedrich Abel. Geboren 1723 in Köthen, gestorben 1787 in London. Also das ist dann am Ende ein enger Freund und tatsächlich auch Geschäftspartner vom jüngsten Bachsohn Johann Christian gewesen in London. Der hat sehr, sehr viel Gambenrepertoire komponiert. Und man muss sagen, dieses Interesse, was wir bei Johann Sebastian Bach jetzt sehen mit den Sonaten für Viola da Gamba mit Obligaten Cembalo, das hat sich ein Stück weit auch auf den zweitältesten Sohn übertragen, weil von dem gibt es tatsächlich auch drei Sonaten für Gambe.
Also Karl Philipp Emanuel.
Karl Philipp Emanuel. Mhm. Und bei zwei Stücken muss man sagen Basso Continuo, aber die dritte Sonate, die hat wirklich einen separaten, obligaten Cembalo-Part. Also insofern, die Gambe ist schon irgendwie noch da, aber sie ist schon eine Art Exot. Und sie spielt nicht mehr so richtig bei allem mit. Aber wenn sie dann mal dran ist, hat sie meistens eine besondere Rolle.
Das bringt mich auf die Frage, was hat denn Bach von der großen Gampenliteratur des 17. Jahrhunderts eigentlich mitbekommen? Oder des frühen 18. Jahrhunderts? Mhm. Du hast ja Marin-Marais bereits erwähnt. Das war ja praktisch noch ein Zeitgenosse von ihm. Und der hat auch viel publiziert. Ja. Gibt es da irgendwas, das man weiß, was Bach gekannt haben könnte? Nee.
Wir können es uns nur zusammenreimen, dass er vielleicht irgendwie die Stücke kannte. Gibt viele Hypothesen und dann sieht man mal irgendwelche Ähnlichkeiten bei irgendwelchen Melodien und versucht dann irgendwas abzuleiten. Theoretisch hat er es haben können. Stücke von Marais waren auch im Umfeld der Bach-Familie tatsächlich bekannt, in dem berühmten Andreas-Bach-Buch von Bachs großem Bruder, dem Johann Christoph Bach. Da sind ja Cembalo-Bearbeitungen von Instrumentalsätzen aus Opern von Marais drin. Also dieses französische Repertoire kursierte schon. Und ich würde auch mal davon ausgehen, dass an den Höfen eine gute Chance war, auch gerade in Köthen, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass der Fürst Leopold gerne selbst zur Gambe griff, dass da auch die gedruckten Gambenbücher von Marais irgendwie vorhanden waren. Aber richtige Belege haben wir dafür nicht.
Aber immerhin Vermutungen, das ist ja auch ganz gut. Und nun hat Bach uns, ich will es mal so formulieren, drei Sonaten für Viola da Gamba und Cembalo hinterlassen. Ich habe das bewusst mal so formuliert, weil ich ja nicht genau weiß, ist das eigentlich original für dieses Instrument komponiert? Und darüber werden wir in dieser und den nächsten beiden Folgen auch in Ruhe sprechen. Erstmal die Frage, ist das eine Werkreihe, sowas wie die sechs Brandenburgischen Konzerte und ähnliche Zyklen?
Ich würde mal sagen, eher nicht. Aber das Problem ist halt auch, sie sind alle auf unterschiedliche Art und Weise überliefert. Nur eine im Autograph, zwei andere abschriftlich. Da scheint einiges dafür zu sprechen, dass sie schon irgendwie aus der gleichen Zeit stammen. Vielleicht Leipzig 1730er, 40er Jahre. Lange Zeit hat man gedacht, vielleicht doch schon Köthner Zeit, aber davon ist man inzwischen weg. Und dennoch die Verschiedenheit, also gerade zwischen G-Dur und D-Dur-Sonate, die doch Parallelen haben, und der G-Moll-Sonate, die dann wieder aus der Reihe fällt, machen es einem nicht ganz leicht, von einem Zyklus zu sprechen. Also wir haben darauf keine Hinweise. Und es gibt doch auch wiederum Hinweise, das werden wir jetzt merken, wenn wir die einzelnen Stücke besprechen, die darauf hindeuten oder teilweise auch wirklich die Belege da sind, dass es keine Originalkompositionen sind, sondern wieder Bearbeitungen, die Bach vorgenommen hat auf der Basis von bereits existierenden Werken, die womöglich für ganz andere Instrumente gesetzt waren. Und deswegen gibt es eher noch die Hypothese, dass man sagt, es gab vielleicht irgendwann mal einen bestimmten Anlass, irgendwann in den 1730er, 40er Jahren, dass Bach vielleicht einen besonders virtuosen Gampenspieler in seinem Umfeld hatte und dem jetzt gerne ein Repertoire an die Hand geben wollte. Da wird tatsächlich der bereits erwähnte Karl Friedrich Abel immer mal wieder genannt, weil es von dem heißt, er sei von Köthen so mit 14 Jahren nach Leipzig gekommen und habe irgendwie bei Bach studiert. Dann wird er aber gewiss nicht Gampe studiert haben, sondern wahrscheinlich Komposition. Aber vielleicht mit seinen Gampenkünsten eben den Bach verzückt. Ich meine, irgendjemand muss ja auch die Soli bei den Aufführungen der Matthäus-Passion gespielt haben. Und das brauchte einen echt guten Gampenspieler. Ja. Also kurzum, wir wissen nichts Genaues. Das Einzige, was wir vielleicht noch sagen können, ist tatsächlich in seinem eigenen Instrumentenvorrat, den wir durch das Nachlassverzeichnis von Johann Sebastian Bach belegt haben. Da kommen allerhand Streichinstrumente vor, viele, viele Geigen, auch Bratschen und so weiter und eine Gambe. Aber es gehört auch zur Wahrheit, dass diese da aufgelistete Viola da Gamba eins der wirklich am günstigsten taxierten Instrumente ist. Also das scheint kein besonders gutes Instrument gewesen zu sein. Daraus würde ich jetzt mal ableiten, also sein Lieblingsstreichinstrument, zu dem er dann vielleicht im Zweifelsfall selbst mal nach Feierabend gegriffen hat, ist die Gambe nicht gewesen.
Wir werden in den nächsten Folgen noch mehr darauf eingehen und ich werde dich ganz am Schluss, glaube ich, auch, erinnere mich bitte dran, wenn ich es vergessen sollte, nochmal nachfragen, sind das jetzt Originale oder für wen hat das vielleicht komponiert? Vielleicht kommen wir im Laufe der Betrachtung der einzelnen Stücke da ein bisschen näher. Wir kommen heute zur ersten Sonate, die aber nicht jetzt irgendwie chronologisch die erste ist, sondern zur G-Dur-Sonate, die im Bachwerkeverzeichnis, also von diesen dreien, am frühesten gelistet wird. Und da gibt es nun die Besonderheit, wir können sie datieren, weil wir als einzige der Sonaten von ihr eine Handschrift haben.
Ja, also ein Autograph, eigenhändig. Es ist nicht genau datiert, aber anhand der Schriftzüge, Papiersorte und so weiter ist sich die Bachforschung einig. Um 1742, also frühe 1740er Jahre, von Bach niedergeschrieben. Allerdings ist dieser Notentext uns nicht komplett neu, sondern wir kennen das Stück auch in einer zweiten Fassung. Und da spielen mehr oder weniger den gleichen Notentext, zwei Flöten und ein Basso Continuo.
Ich würde mal sagen, bevor wir uns hier groß auf diese Gampensonate stürzen, wollen wir mal in die Flötenversion reinhören.
Ja. Und die gilt tatsächlich als die Vorlage, ja, also das ältere Stück. Und man vermutet, dass das Ganze irgendwie in die Mitte der 1720er Jahre, um 1726 kann man lesen, zu datieren ist.
Ja, das klingt ja noch ganz hübsch hier mit diesen beiden Traversflöten, die Bach als Triosatz gesetzt hat. Zwei Traversflöten plus Basso Continuo, eine Sonate, du hast eben gesagt, um 1726 entstanden. Ja, egal für wen er das jetzt gemacht hat, wie funktioniert denn sowas dann von drei Instrumenten, wie hier gehört, in zwei umzuarbeiten?
Na, Bernhard, verdammt gut, weil das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen. Ich habe zwar vorhin schon ein paar Mal erwähnt, diese Sonaten sind für Viola da Gamba und Obbligates Cembalo komponiert. Und das heißt ja, anders als bei Soloinstrument und Basso Continuo, der einfach nur begleitet, dass praktisch alle Stimmen gleichberechtigt sind. Und ein Cembalo spielt natürlich nicht mit einer Hand, sondern zweihändig. Also spielt sozusagen zwei Partien in einem Instrument. Und die Gambe natürlich die dritte. Und deswegen hätte Johann Sebastian Bach diese Stücke auch tatsächlich nicht als ein Duo bezeichnet, sondern als ein Trio. Mhm. Ja, und die eine Melodiestimme ist eben die rechte Hand des Cembalos, die andere Melodiestimme die Gambe. Und in der Vorlage ist das eine Flöte 1 und das andere ist Flöte 2. Und das Einzige, was der Bach bei dieser Umarbeitung wirklich gemacht hat, ist, den Part der zweiten Flöte schlichtweg eine Oktave tiefer zu setzen, damit es einfach besser in den Spielbereich der Gambe passte. Die kann ja nun auch nicht endlos hoch auf dem Griffbrett wandern.
Und dadurch ergibt sich aber auch eine andere Mischung der Stimmen natürlich.
Ja.
Und dadurch empfinden wir es auch als ein völlig anderes Stück, obwohl die Noten praktisch die gleichen sind.
Und man muss eben auch sagen, eine generelle Herausforderung, du hast die Gampensonaten sicher auch schon hin und wieder live gehört, auf CD stellt sich das Problem nicht so. Eine der größten Herausforderungen ist dann immer so eine Balance herzustellen, dass die Gambe und die rechte Hand im Cembalo, und das Cembalo ist nun mal nicht das lauteste Instrument, wirklich auch auf Augenhöhe, also in gleicher Intensität klingen. Ja, ansonsten kriegt man nämlich oft gar nicht diese Gleichberechtigung, dieses Duettieren wirklich mit.
Wir schauen mal konkret auf die G-Dur-Sonate, also wo wir die Vorlage kennen. Der Form nach in vier Sätzen folgt sie der Kirchensonate, wie sie aus Italien bekannt ist, der Sonata da Chiesa. Und das beginnt immer mit einem langsamen Satz.
Ja.
Manchmal in Italien ist es nur so eine kurze Einleitung, aber ein Bach macht schon einen ausführlichen
Ich meine, es sind nicht viele Takte, muss man sagen, 28 Takte, aber die sind sehr langsam, sehr getragen. Adagio, das Hauptthema, feierlich. Ich finde es wie so eine riesen umarmende Geste. Aber die wird eben auch im Stimmentausch sowohl von der Gambe als auch von der rechten Hand im Cembalo vorgetragen. Und das Ganze lullt einen ein und es ist, also Sonata da Chiesa, der Form nach, so nennen wir es, ja, aber es ist wirklich intimste Kammermusik. Leicht melancholisch, also ich würde sagen vorzugsweise nach 18 Uhr vorzutragen.
Thank you.
Ja, so beginnt diese Abendsonate in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Eine Einleitung und die führt dann zwangsläufig zum schnellen Satz.
Ja, und der steht in der Kirchensonate an zweiter Stelle und da lässt jetzt Bach nichts anbrennen. Also das Ganze ist jetzt ein Fugato im Dreivierteltakt Allegro Manon Tanto. Es gibt ausgeprägte Zwischenspiele, es konzertiert sehr, die beiden Instrumente schenken sich absolut nichts. Also das, was der eine auf dem Tasten können muss, muss der andere eben auf dem Griffbrett können. 113 Takte, packendes Konzertieren, immer fugierend, alles sehr exponiert und ein herrlicher Kontrast zwischen eben diesem eher umarmten Beginn und jetzt eben diesem Feuerwerk, was sich da entfaltet.
Zweiter Satz, wo ja in der traditionellen italienischen Kirchensonate eigentlich immer eine Fuge steht, ist hier zumindest fugiert. Und Michael, es geht ja in dieser Sonate jetzt trotzdem kontrapunktisch weiter, selbst im dritten Satz, der ja ein langsamer Satz ist.
Und sag mal, geht's dir auch so, Bernhard? Ist das auch der Satz, auf den du dich immer am meisten freust in der Sonate?
Ehrlich gesagt freue ich mich noch mehr aufs Finale. Das muss ich jetzt hier aber eingestehen. Ja, natürlich ist es wunderschön. Hatte ich jetzt ein bisschen enttäuscht, habe ich schon gesehen.
Nee, was ich so toll finde an diesem Satz, er ist ja fast wie so eine Art Klanginstallation, ja, die da so hingelegt wird. Mhm. Weil wir haben ja im Grunde ein rhythmisches Motiv, was die ganze Zeit durchläuft, was zwei Elemente hat. Und mal spielt das eine Element die Gambe und das andere das Cembalo. Mal ist es umgekehrt. Und die ganze Entwicklung erfolgt eigentlich nur durch die harmonische Progression, also durch die Fortschreitung. Und man könnte fast überspitzt sagen, obwohl es das nicht trifft, Minimal Music, weil eigentlich rhythmisch nichts viel anderes passiert. Aber der Bach entführt uns in harmonische Welten. Ach, ich schließe da immer die Augen. Es ist so sensibel, so zerbrechlich, aber eben zugleich so, im Englischen gibt es dieses Wort otherworldly, also nicht von dieser Welt. Mhm. Und das ist dieser Satz und deswegen mag ich ihn so.
Völlig berechtigt für Michael Mau, der Höhepunkt dieser Sonate. Ich stehe wahnsinnig auf diese Schlussfuge. Ich freue mich dann aber vielleicht auch irgendwie, weil das Ganze so abrundet, denn Bach lässt wieder nichts anbrennen und macht eigentlich noch eine verrücktere Fuge als zuvor.
Und auch eine strengere.
Eine richtige.
Ja, also der erste schnelle Satz war eher so fugierend, aber jetzt wirklich Fuge ohne Wenn und Aber. Total gleichberechtigt, 142 Takte, Allegro Moderato, Sogwirkung, aber wirklich von der ersten bis zur letzten Note, zupackend, Rausschmeißer. Ich glaube, hier ist die größte Herausforderung tatsächlich an die Balance der beiden Instrumente. Und wenn das aber gelingt und in Einspielungen, ja, weil dann natürlich der Tonmeister auch nochmal ein bisschen nachregeln kann, klappt das ja bestens. Ja, hier erlebt man natürlich Bach auf dem absoluten Höhepunkt seines Könnens und er kann im Grunde Wasser in Wein verwandeln oder hier in dem Fall eben wirklich zwei Instrumente ein Klangbad entfalten lassen, als würde man denken, das gesamte Universum fängt an zu klingen.
Das ist dieser Finalsatz der G-Dur-Sonate für Viola da Gamba und Obligates Cembalo von Johann Sebastian Bach. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Überlieferung schauen, dann merken wir, dass dieses Stück offenbar schon auch beliebt war, auch noch im 18. Jahrhundert, denn es gibt auch noch weitere Arrangements für andere Instrumente.
Ja, also lange Zeit im Hauptteil des Bach-Werke-Verzeichnisses stand tatsächlich eine Bearbeitung nur für Orgel als Triosatz, also wo dann Pedal und die beiden Hände das Ganze gespielt haben. Inzwischen gehen wir davon aus, dass es einfach eine zeitgenössische Bearbeitung ist, aber nicht von Bach selbst. Aber was diese Bearbeitung beweist, ist ja das, was wir auch spüren, wenn wir die Musik hören, sowohl in der Fassung mit den zwei Flöten und Basso Continuo, als auch eben in der Fassung Gambe und konzertierendes Obligates Cembalo. Diese Substanz von der Musik ist so stark. Und ich wette mit dir, wenn du das Ganze mit drei Blockflöten oder mit Akkordeon, Orchester oder so darbieten würdest, es würde seine Wirkung entfalten, weil eben der Zauber von Bachs Musik ist diese unglaubliche Eigenständigkeit der Stimmen, die so wunderlich auseinandergehen und sich doch zur rechten Zeit wieder zusammenfinden. Mhm. So schön hat es ja mal Bachs Verteidiger in dem berühmten Konflikt mit Scheibe geschildert, Herr Birnbaum. Also das wird hier herrlich präsentiert und Bach macht es seinen Arrangeuren deshalb immer sehr, sehr leicht. Und da er hier selber arrangiert hat, hat er auch, glaube ich, ein leichtes Spiel. Nur das schwere Spiel hat der Gambenspieler und der Cembalist.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.